Willkommen auf Crime Time. Unser Erkennungsintro stammt von Gregor Lurm und heißt Born Web. Music inspired by Robert Ludlums Book. Heute lese ich Frohe Ostern, geschrieben von Gabriele Seewald. Privatdetektiv Julius Norden sucht bei einem Osterevent nach einem rachsüchtigen Drohbriefschreiber. Frohe Ostern. Die Reifen von Julius Nordens schwarzem Saab quietschten, als er auf dem Firmengelände stoppte. Der Privatdetektiv sprang aus dem Wagen und riss die Beifahrertüre auf.
»Beeil dich, Nick! Unser Auftraggeber sitzt auf heißen Kohlen!«
Nick Carsten, sein blonder Mitarbeiter, stieg aus und warf einen Blick auf die Schokoladenfabrik, die im Düsseldorfer Stadtteil Herd lag.
»Ein Notfall!«
ereiferte sich Julius Norden.
»Jens Edelhagen, der Besitzer der Fabrik, rief mich heute Morgen an und bat unsere Detektei dringend um Hilfe. Er ist außer sich.«
Julius' stahlgraue Augen verengten sich, als er den Sachverhalt erklärte.
»Kein Wunder bei einem solchen Drohbrief«,
erwiderte Nick Carstens. Julius schob Nick hinter das Gebäude.
»Wir sollten den Hintereingang benutzen.«
Nick sog tief die Luft ein.
»Oh, welch delikater Schokoladenduft! Dank der Einladung werden wir bei der süßen Branche bestimmt nicht verhungern.«
Julius lachte in Vorfreude.
»Ja, nur Naturalien können mir mein ausgefallenes Frühstück ersetzen.«
Am Personaleingang schickte der Pförtner die beiden Privatdetektive, deren Namen auf einer Besucherliste standen, direkt nach oben ins Chefbüro. Der Fabrikbesitzer Jens Edelhagen wieselte im strahlend weißen Kittel nervös zwischen den Aktenschränken umher, wie ein flackerndes Irrlicht. Der ganze Mann roch nach Schokolade. Ein Touch Weinbrand schwang mit hinein.
»Ein unverschämtes Schreiben«,
keifte Edelhagen.
»Anonym dazu, man droht mir mit einem fürchterlichen Eklat. Meine besten Kunden sind hier und Hoteliers aus ganz Europa. Dazu der Werberummel, ich habe die hiesige Presse eingeladen und ein paar Lokalsender.« »Es soll wirklich heute passieren?«
fragte Julius. Edelhagen nickte angewidert.
»Ja, genau, an unserem lange geplanten Osterevent.«
Er bot den Männern die Stühle vor seinem Schreibtisch an. Julius blickte zur Schokoladenfontäne, die neben ihm glucksend in einen kleinen Brunnen sprudelte, und hörte seinen Magen knurren.
»Wen haben Sie in Verdacht?« fragte Julius.
Edelhagen hob seine buschigen Augenbrauen.
»Ich tippe auf meinen schärfsten Konkurrenten, Dominik Meyer, ein Schokoladenfabrikant aus München. Der Mann hat keine Hemmungen und ist für seine knallharten Geschäftsmethoden bekannt. Bestimmt hat er seine Schergen geschickt mit einem besonders fiesen Auftrag. Dominik Meyer macht sich doch nicht selber die Hände schmutzig.«
Jens Edelhagen setzte sich ächzend hinter seinen Schreibtisch. Die darauf aufgetürmten Pralinenberge strömten einen verführerischen Duft aus. Julius leckte sich die Lippen. Leider war er zu weit entfernt, um nach den Köstlichkeiten greifen zu können.
»Was mag der Drohbriefschreiber im Detail vorhaben?«
fragte Julius, ohne die verführerischen Pralinen aus den Augen zu lassen. Edelhagen fuhr sich mit beiden Händen durch die ohnehin zerzausten Haare.
»Er will es bestimmt zerstören. Heute. Mein Werk.« »Ihre Schokoladenfabrik?«
fragte Nick entsetzt. Edelhagen schüttelte verbittert den Kopf.
»Unsere Attraktion. Bisher konnten wir alles darüber geheim halten. Und wir haben nur ein einziges Exemplar davon.«
Julius runzelte die Stirn.
»Wovon?«
Edelhagen hechelte.
»Sie müssen Karlchen schützen, mit ihrem Leben.« »Wer ist Karlchen?« fragte Nick.
Edelhagens Augen glänzten.
»Karlchen ist der größte Schokoladenmaikäfer der Welt.«
Es war so kalt in dem Kühlraum, dass Julius sich schüttelte. Das badewannengroße Ungetüm namens Karlchen lag eingebettet in giftgrünem Ostergras auf einer Holzplatte. Der Riesenmaikäfer war aus dicker Schokolade gegossen, mit hellen Marzipanstreifen verziert und starrte mit wie Kohlenstücke glänzenden Augen auf seine Betrachter. Julius blickte nachdenklich auf Karlchens dunkle Styroporfühle. Ob der Drohbriefschreiber sich wirklich nur an den Riesen-Maikäfer halten wollte? Julius sondierte die Umgebung. Der Raum war zwar durch eine Stahltür geschützt, und draußen standen zwei Männer von Edelhagens Wachpersonal. Aber sobald sich Karlchen, wie geplant, zum Auftritt zur Bühne bewegte, war er jederzeit einem plötzlichen Angriff ausgeliefert. Um Karlchen zum Festakt zu transportieren, waren Rollen unter der Holzplatte angebracht. Das Osterevent sollte bald schon losgehen. Jens Edelhagen hatte zwar vor 2 Wochen schon den ersten Drohbrief erhalten, ihn aber nicht ganz ernst genommen. Erst als ihn heute am frühen Morgen eine detailliertere Schilderung des Karlchen-Attentatvorhabens erreichte, hatte er reagiert. Diesmal sofort und hatte Julius aus dem Bett geklingelt. Nach der Besichtigung Karlchens reichte Edelhagens Chefsekretärin den Privatdetektiven die Grundrisspläne der Firma. »Machen Sie sich damit vertraut. Es kann ganz schön verwirrend sein, durch die Gänge zu gehen, wenn man sich nicht auskennt.« Julius nahm die Pläne in Augenschein. Bei allen Räumen war die Bezeichnung der Abteilungen eingetragen. Bei solchen Details hatte er ein fotografisches Gedächtnis und er prägte sich sofort die wichtigsten Stationen und die Treppen und Aufzüge ein. In der obersten Etage saß der Kopf der Firma, Edelhagen und seine Sekretärin. Den restlichen Trakt füllten die Personalabteilung, die Lohnbüros und die Werbeabteilung. Eine Etage darunter lag die Testabteilung, in der Spezialisten die neuesten Geschmacksverführungen kreierten. Am anderen Ende war eine große Kantine für die Mitarbeiter. Ebenerdig war die Empfangshalle mit einem Festsaal und die Zentrale. Dahinter lag die Produktion und darunter waren das Lager und die Kühlräume. Nachdem ihnen Elvira Knottermann Firmenhandys mit den wichtigsten eingespeicherten Nummern überreicht hatte, nahm Nick unten im Festsaal hinter der Bühne Platz, um Karlchen während seines späteren Auftritts zu bewachen. Während sich Edelhagen für die Begrüßung der Gäste vorbereitete, begleitete Julius die Chefsekretärin in die Zentrale. Sie lag hinter dem Festsaal. Dieser Raum war fensterlos. Über den Arbeitstischen nahmen flackernde Monitore eine ganze Wand ein. Julius staunte. Bis auf die Toilettenräume und die Büros gab es kaum ein Eckchen in der Firma, das Edelhagen verborgen blieb. Von hier aus konnte man über die Monitore alle Aktionen der Mitarbeiter überwachen. Unten in der Fabrikation schossen die Mitarbeiter aus den Kühlräumen. Auf silbernen Tabletts balancierten sie Torten, Pralinenpyramiden und Osterlämmchen. In der ersten Etage waren nur wenige Mitarbeiter in weißen Kitteln unterwegs. Die Chefetage war verwaist. Elvira Knottermann setzte sich an den langen Tisch und überflog die Geschehnisse auf den Monitoren. »Normalerweise ist es nicht mein Job, hier zu sitzen und alles zu überwachen. Das macht sonst unser Wachpersonal, während ich in meinem Büro direkt neben dem Chef sitze. Aber heute sind die ganzen Wachleute im Haus unterwegs und ich halte hier die Stellung und habe vor allen Dingen auf Karlchen ein Auge.« Julius riss seinen Blick von den Monitoren los, auf denen die riesigen Torten verheißungsvoll winkten, und konzentrierte sich auf die Grundrisspläne. Aber Räume ohne Menschen darin waren leblos und konnten einem namhaften Fabrikbesitzer kaum schaden. Julius wandte sich an die Sekretärin.
»Kennen Sie alle Mitarbeiter persönlich?«
Elvira Knottermann machte ein bedauerndes Gesicht. »Unsere Fabrik ist sehr groß. Ich kenne nur die Leute aus der obersten Büroetage und aus anderen Abteilungen nur die leitenden Mitarbeiter. Bei den vielen Leuten aus den Küchen und Lagern, da muss ich leider passen.« Julius seufzte.
»Es könnte sich also ein Fremder hier unbemerkt einschleichen, den Sie auf den Monitoren als Eindringling nicht identifizieren könnten?«
Die Sekretärin wurde energisch. »Da wir hier auch an geheimen Rezepturen arbeiten, ist es nicht so einfach, hereinzukommen. Jeder muss am Pförtner vorbei, auch wegen der Stempelkarten. Und heute kommen auch nur die Leute in den Festsaal hinein, die eine Einladung haben oder sich eine Karte für das Osterevent gekauft haben.« Für Familien, da haben wir über die Presse ein Preisrätsel gemacht. Manche haben die Einladung dadurch gewonnen. Die Wachleute haben die Besucher stets im Auge, damit sie sich nicht verirren. Julius nickte.
Wenn also Ihr schärfster Konkurrent Dominik Meyer einen seiner Leute als Mitarbeiter getarnt hier einschleust, es würde Ihnen nicht auffallen?
Elvira Knottermann zuckte erschrocken zusammen. Eine schlimme Vorstellung. Derjenige könnte sich überall frei bewegen. Julius dachte nach. Der erwartete Eindringling wollte direkt vor Ort sein und würde sich direkt nach unten in die Produktion begeben. Zumindest wenn man wie Edelhagen nur mit einem Attentat auf den Riesenmaikäfer Karlchen rechnete. Der Firmenchef hatte alles andere außer Acht gelassen. Und vielleicht steckte weitaus mehr dahinter, ein Racheakt, der die ganze Fabrik betraf.
»Wie lange sind Sie schon in der Firma?«
fragte Julius. Elvira Knottermann runzelte ihre perfekt geschminkten Augenbrauen. »So an die 6 Jahre. Am Anfang habe ich in einer anderen Abteilung gearbeitet, aber nachdem ich dem Chef ausgeholfen habe, weil seine ehemalige Sekretärin ausgefallen ist, hat er mich direkt da behalten.«
»Auch daher konnte die Rache kommen«, dachte Julius. »Was ist aus der damaligen Sekretärin geworden?«
»Oh, Frau Maikampf war nicht mehr die Jüngste. Nachdem sie sich nicht mehr richtig erholte, ging sie vor 5 Jahren in Rente. Aber sie hat mich sehr gut eingearbeitet.« Julius nickte.
»Dann kennen Sie Ihren Chef doch schon ziemlich lange. Können Sie sich vorstellen, dass ihm jemand schaden will, jemand aus seinem privaten Bereich?«
Elvira griff sich nervös in ihre langen, blonden Haare. »Also, so gut kenne ich den Chef auch wieder nicht. Aber was ich so mitbekomme, mit seiner geschiedenen Frau kommt er gut aus. Die Kinder studieren im Ausland und für einen großen Bekanntenkreis hat er keine Zeit. Deshalb kann ich mir auch keine Feinde aus seinem Privatleben vorstellen. Er ist mit seiner Firma verheiratet. Ich bin sicher, hinter den anonymen Briefen steckt die Konkurrenz.« Auf Julius' Stirn erschienen Grübelfalten. Wenn nicht einmal die Chefsekretärin die Mitarbeiter erkennen konnte, wo sollte ein Privatdetektiv dann ansetzen? Zumindest nicht durch Herumsitzen. Er stand auf und die Sekretärin verstand seinen stummen Wink. Elvira Knottermann erhob sich ebenfalls. »Nur unsere Wachleute sind über die Anwesenheit informiert. Sie können sich überall frei bewegen und bei Gefahr über das Handy unsere Wachen alarmieren.« Elvira Knottermann lächelte süffisant. »Ach, da fällt mir ein, auch Sie müssen sich tarnen.« Sie reichte Julius einen grauen Plastikbeutel. »Edelhagen findet, Sie sind nicht inkognito genug. Ziehen Sie bitte das hier an.« Julius nahm verwundert den Beutel entgegen und fragte sich, welche Überraschung darin verborgen war. Dann machte er sich mit der Tarnkleidung zu den öffentlichen Toilettenräumen neben dem Festsaal auf. Aber es war zu voll davor. Tobende Kinder und ihre Eltern standen Schlange. So beschloss Julius, in eine der oberen Etagen zu fahren, um sich umzuziehen. Bevor er in den Fahrstuhl stieg, rief er Miriam von seinem eigenen Handy aus an.
»Wir sind in der Schokoladenfabrik von Jens Edelhagen. Der Auftrag kam kurzfristig rein.«
»Schatz, erzähl mir heute Abend davon«, sagte Miriam. Julius hörte wieder sein eigenes Magenknurren und ärgerte sich, dass er nicht mal zum Frühstücken gekommen war. Er hatte auch nichts im Haus gehabt, außer Hundefutter für seinen Labrador Hermes. Er hatte gehofft, in so einer riesigen Fabrik doch an ein Stückchen Kuchen oder eine Minischokolade zu kommen. Er seufzte ins Handy.
»Gut, dann machen wir es uns gemütlich und bestellen was beim Chinesen.«
Miriam lachte. »Oh nein, ich koche selber. Bring Nick doch mit zu mir. Es gibt...« Julius fixierte sehnsüchtig sein Handy. Miriams letztes Wort hatte wie Fondue geklungen. Und Julius lief das Wasser im Munde zusammen. Er war in der ersten Etage angekommen, wo die Kantine lag und die Testabteilungen. Er steuerte auf die Toiletten zu und kam an Testräumen vorbei. Eine Tür war nur angelehnt und ein verführerischer Duft kam heraus. Zitronencreme mit kandierten Früchten und Sahnetüfteleien mit einem Hauch gebrannten Mandeln. Julius hörte Geräusche aus dem Raum. Das Feinschmecker-Team hatte dort wohl noch zu tun. Er spitzte gewohnheitsmäßig die Ohren und konnte 2 männliche Stimmen ausmachen.
»Wo heute so viel los ist, wird keiner auf uns achten. Die von der Testabteilung sind schon alle unten im Festsaal und in der Produktion. Wie gut, dass du aufgepasst hast und dem Trottel von Pförtner die Schlüssel klauen konntest. Ich glaube, das hier sind die neuesten Rezepte. Da wird die Konkurrenz ganz schön für Latzen.
Julius riskierte einen kurzen Blick. Zwei Männer. Der eine ein hagerer Grauhaariger und ein kleinerer mit schwarzen, fettigen Haaren. Beide trugen weiße Kittel, wahrscheinlich die gleiche Kleidung wie die Leute aus den Testabteilungen. Aber es war offensichtlich, dass die beiden hier nicht hingehörten. Der Hagere lachte.
»Lassen die Idioten von der Testabteilung die Rezepturen einfach hier auf dem Tisch liegen.«
Der Kleinere lachte fiepend.
»Ich sag's ja, heute sind alle durch den Wind wegen der Osteropathie, dem Reklamerummel da unten, und wir haben ein Riesenglück.«
»Denkste«, grinste Julius, stahl sich zum Lift und wählte die Nummer der Wachleute. In wenigen Minuten tauchte die Verstärkung auf. Julius stürmte mit ihnen zur Testabteilung. Die beiden Ertappten wollten gehen, aber Julius machte den Wachleuten ein Zeichen mit dem Kopf.
»Ja, warte mal, Lachmann, was hast du denn da?«
Aus dem Beutel förderten sie die neuesten geheimen Rezepturen zutage. Der Wachmann nahm sein Handy.
»Ich muss den Chef informieren.«
Edelhagen kam mit einem ganzen Trupp und die Befragung begann.
»Wieso Einbruch?«
fragte der kleine Schwarzhaarige. Der Hagere verteidigte sich.
»Ist ja im Grunde kein Einbruch und wir haben nichts gestohlen. Die Tür war angelehnt und das lag alles einfach so da. Wir dachten, das sind Werbezettel.«
Jens Edelhagen verdrehte die Augen. Sehr schnell fand sich auch der gestohlene Schlüssel der Testabteilung. Wie sich herausstellte, hatten die beiden Mitarbeiter sich mit der ausländischen Konkurrenz eingelassen und denen die neuesten Rezepturen versprochen. Edelhagen begann zu toben.
»Und was ist mit dem Drohbrief, den ihr geschrieben habt?«
Der Hagere sah aus, als habe er keine Ahnung, wovon Edelhagen sprach.
»Was hattet ihr Bastarde vor?«
Beide blieben immer noch begriffsstutzig. Julius war sicher, dass dieses hier eine andere Baustelle war, unabhängig von der geplanten Attentatsaktion. Wenn jemand geheime Unterlagen stehlen wollte, kündigte er nicht noch ein Attentat an, oder vielleicht gerade, um alle Wachleute an den Festsaal zu binden und hier in Ruhe den Coup durchziehen zu können.
»Der Tag fängt ja schon gut an«,
grollte Edelhagen.
»Aber das Fest ist noch lange nicht zu Ende.«
Es wurde beschlossen, den Vorfall den Behörden zu übergeben. Als Julius nach draußen ging, klopfte Edelhagen ihm auf die Schulter.
»Gut gemacht, Matula. Ich wusste, dass Sie Ihr Geld wert sind.«
Julius grinste. Es war erstaunlich, wie schnell der Schokoladenfabrikant die Stimmungen wechseln konnte. Edelhagen lachte laut.
»Ha! Aber nun müssen Sie sich endlich umziehen, damit Sie unauffällig weiterspionieren können.«
Kurze Zeit später trottete Julius aus dem Toilettenraum. Als er auf eine Glastür zuging, starrte er verdrossen auf sein Spiegelbild. In der gläsernen Scheibe glotzte ihm ein 1,85 Meter großes Plüschhäschen entgegen. Er hätte nie gedacht, dass ihm Rosa so gut stand. Als Julius den Monitorraum betrat, musterte Elvira Knottermann ihn mit spöttischen Lippen und verputzte den letzten Rest ihrer Schokoladentorte. »Sie haben bestimmt noch nichts gegessen, aber gleich werde ich Ihnen auch ein schönes Stück Törtchen besorgen. Mögen Sie Sahne dazu?«
»Ja«,
sagte Julius und dachte an ein riesiges Stück Torte, am liebsten noch mit Trüffelfüllung und Marzipanverzierung. Julius gönnte sich ein Glas Selterswasser, während Elvira schmatzend ihre Gabel ableckte. Julius berichtete ihr von den Ereignissen, die sie auf dem Monitor nur am Rande mitverfolgt hatte, da sie nur Sicht auf den langen Flur hatte. Elvira seufzte. »Ach, die beiden Typen sahen ja echt aus wie aus der Testabteilung. Zum Glück ist es ja noch gut ausgegangen, dank ihrer Hilfe. Und wenn die wirklich nicht den Drohbrief geschrieben haben, kann es nur auf Dominik Meyers Konto gehen.« Julius nippte an seinem Wasserglas. Plötzlich sprang Elvira auf. »Unglaublich! Er besitzt tatsächlich die Frechheit, hier persönlich aufzutauchen!« Elvira Knottermann zeigte aufgeregt auf ein Gesicht im linken Monitor. »Das da! Das ist er! Dominik Meyer! Und er hat garantiert was Fieses geplant. Bleiben Sie ihm auf den Fersen!« Julius machte sich in seiner modischen Plüschhasentarnung auf in den Festsaal. Der große Raum vor der Bühne war im Osterrausch. Auf lindgrünen Tischdecken tummelten sich zwischen Blumen gefüllten Weidenkörbchen, Osterlämpchen und Minikarlchen. Vor jedem Stuhl standen Kuchenteller und Kaffeetassen. Kellner in lindgrüner Uniform servierten wahre Prachtstücke. Sehnsüchtig blickte Julius zu den Torten hin, die aufgetragen wurden. Cremefarbene Sahnesünden und dunkle Schokoladenträume. Julius schüttelte seine dunklen Locken und konzentrierte sich auf die Personen im Festsaal. Vom Hinterausgang aus hatte er alles im Blickfeld. Die Männer in den dunklen Anzügen mochten Edelhagens Kunden sein. Dazu war normales Publikum eingeladen, Familien mit Kindern. Ein paar Leute von Center TV und vom WDR schwirrten mit ihren Kameras umher. Auch die hiesige Presse war aufmarschiert. Julius fixierte wieder den potenziellen Drohbriefschreiber. Aber Dominik Meyer hatte sich bisher nicht vom Fleck bewegt. Er plauderte angeregt mit seiner Tischnachbarin und machte ein unschuldiges Gesicht. Ein Pärchen mit Kindern rauschte an Julius vorbei. Das Mädchen blieb stehen und wackelte frech an Julius' bauschigem Schwänzchen.
»Guck mal, Mama, ein rosa Plüschhase, der sieht aber albern aus.«
Dann hielt sie Julius einen Schokoladenhasen vor die Nase. Julius lief das Wasser im Munde zusammen. Das Mädchen grinste gehässig.
»Kriegst aber nicht, du oller rosa Riesenhase. Was sagen dann deine Hasenfreunde dazu, wenn du sie auffrisst?«
Schnell stopfte sie sich den Schokoladenhasen selber in den Mund. Zurück blieb nur ein brauner Schmierfilm um ihre Lippen. Dominik Meyer machte gerade einem massigen Rothaarigen, der an der Bühne stand, ein Handzeichen. Der nickte knapp und verließ den Saal. Julius schlich ihm hinterher, um die Wege des Rothaarigen zu verfolgen. Aber der schien sich zu gut auszukennen, war wieselflink in einem Aufzug verschwunden und als Julius den nächsten Aufzug nahm, erreichte er nur einen leeren, gespenstisch stillen Korridor. Wo mochte der Typ abgeblieben sein? Es gab nur eine Möglichkeit, das genau herauszufinden. Julius hetzte wieder zum Monitorraum. Über die Kameras, die jeden Winkel der Schokoladenfabrik mit unnachgiebigen Augen überwachten, würde er den Rothaarigen am ehesten entdecken. Aber als Julius kurz vor dem Monitorraum die streitenden Stimmen hörte, prallte er zurück. Schnell drückte er sich in eine Mauernische.
»Nein, Armin«, jammerte Elvira Knottermann. »Ich weiß schon lange, dass du mich mit ihm betrügst«, raunzte der Mann. »Meine Frau und ihre Affären. Ist es diesmal etwa Liebe? Was auch immer. So kommt mir Jens Edelhagen nicht davon. Erschlagen sollte man den Hund.«
»Armin, was hast du vor?« Das war es also. Jens Edelhagen hatte eine Affäre mit seiner Sekretärin. Und ihr eifersüchtiger Ehemann hatte die Drohbriefe geschrieben und wollte sich heute an dem Schokoladenfabrikanten rächen. Von Karlchen hatte er bestimmt durch seine Ehefrau erfahren, die ihm irgendwann unbedarft das Geheimnis verraten hatte. Bevor Julius reagieren konnte, hörte er den Tumult im Korridor, der zum Festsaal führte.
»Es geht los! Vorhang auf für den größten Schokoladenmaikäfer der Welt! Rollt Karlchen auf die Bühne!«
Julius spurtete los. Fast zeitgleich mit Elvira Knottermanns Ehegatten traf er auf die Prozession, die Karlchen durch den langen Flur begleitete.
»Sie haben den Drohbrief geschrieben«, flüsterte Julius Knottermann zu. »Ja«, grinste der. »Und jetzt werde ich tun, was ich Edelhagen angedroht habe.«
Julius hechtete auf den Eifersüchtigen zu, taumelte aber ins Leere, da Knottermann nach vorne stürzte. Der Mann sprang auf Karlchen, als wollte er auf ihm reiten. Es gab ein entsetzlich knirschendes Geräusch. Dann sackte Edelhagens ganzer Stolz in sich zusammen, wie ein Schlauchboot, aus dem die Luft entwich. Schokoladenbruch regnete den Mitarbeitern in die verblüfften Gesichter. Während Knottermann davonstürmte, schwang ein vielfaches »Oh!« durch den Flur wie ein Abgesang. Karlchen lag da, wie ein langes Stück dunkler Wellpappe, über das eine Dampfwalze gerollt war. Nur die riesengroßen Styroporfühler zitterten noch. Knottermann nahm gezielt den Weg über die Treppe nach unten, auf die Fabrikation zu.
Will er jetzt die Maschinen zerstören?« dachte Julius und rannte fast den Lehrling um, der Knottermann mit offenem Mund nachstarrte. Julius stürmte auf die Fabrikationsanlage zu, die wie ein Monster aus Chrom aussah. Knottermann hob die Fäuste, aber Julius trat ihm blitzschnell gegen das Schienbein und schleuderte den zusammengesunkenen Knottermann auf die Anlage. Knottermann knallte auf das Laufband und blieb liegen wie ein nasser Sack. Er wehrte sich nicht einmal, als Julius ihn mit Handschellen rutschfest verpackte. Plötzlich begann die Anlage zu vibrieren. Julius drückte auf sämtliche Knöpfe, aber das Laufband zuckelte mit monotonem Summen los und schob Knottermann mit sich fort. Fleißige Spritzdüsen garnierten seinen Rücken mit breiten Schokoladenstreifen. Jens Edelhagen kam schwitzend herangestürzt.
»Welcher Idiot hat die Maschine angestellt?«
Der Lehrling zeigte weinerlich auf glitzerndes Rosa.
»Der Riesenhase da!«
Edelhagen drückte den Ausschalter. Der Summton erstarb.
»Knottermann, Sie Dummkopf! Ihre Sabotage nutzt nichts, da ich Ihre Frau heiraten werde. Tun Sie es!«
murmelte Knottermann abwesend.
»Sie ahnen ja nicht, was Sie sich damit einhandeln. Ich überlasse Ihnen jetzt den Maikäferattentäter«,
sagte Julius.
»Der Knottermann hat unsere Osterattraktion kaputt gemacht«,
jammerte der Lehrling.
»Nicht ganz«,
Edelhagen zerrte an Knottermann herum. Dann befahl er seinem Lehrling:
»Los, Benjamin, hol mir die rote Mütze vom letzten Jahr. Ich hab da eine tolle Idee.«
Der Vorhang bewegte sich. Der Tumult im Saal schwoll an.
»Wir wollen endlich die Attraktion sehen, die uns die Schokoladenfabrik Edelhagen versprochen hat. Los, Kamera an«,
surrte der Regisseur des Lokalsenders ab. Der tannengrüne Samtvorhang öffnete sich zur Hälfte und Edelhagen kam ins Blickfeld. Mit einer schwungvollen Handbewegung brachte er den Saal zum Schweigen. In seiner Stimme vibrierte ebenso Stolz wie Gehässigkeit.
»Unser bestgehütetes Geheimnis. Innovativ wie immer und schon Monate vorausschauend präsentieren wir Karlchen.«
Blitzlichter zuckten auf. Ein erwartungsvolles Raunen ging durch den Saal. Edelhagen stieß Knottermann auf die Bühne.
»Den größten Schokoladenweihnachtsmann der Welt!«
Die Kameras saugten sich an Edelhagen und den in einer dicken Schokoladenhaut erstarrten Knottermann fest. Die Menge klatschte begeistert. Ein kleiner Junge verzog grübelnd die Stirn.
»Mama, warum hat der Weihnachtsmann denn Handschellen an?«
Bei der Rückfahrt in die Innenstadt steuerte Nick den Saab.
»Knottermann hatte keine Probleme, am Pförtner vorbeizukommen«,
sagte Nick.
»Schließlich kennt man dort den Mann der Chefsekretärin jahrelang.«
Julius nickte.
»Und den Rothaarigen haben wir auch noch in den Fluren erwischt.«
Nick lachte.
»Immerhin hat der als Ausrede eine Einladung an Edelhagen in der Tasche. Eine Einladung auf Dominik Meyers Mittelmeerjacht mit Flugtickets. Die beiden Konkurrenten werden wohl noch dicke Freunde.«
Julius seufzte.
»Und in der Aufregung haben wir unsere Schokoladenpakete bei Edelhagen liegen lassen. Sollten wir uns nicht schnell noch was Süßes besorgen?«
Nick schüttelte den Kopf.
»Keine Zeit, Miriam wartet mit dem Essen. Es wäre unhöflich, unsere beste Mitarbeiterin und neuerdings deine Freundin warten zu lassen. Du weißt doch, wie sauer Miriam werden kann.« »Oh ja«,
brummte Julius und erinnerte sich mit Unbehagen an den letzten Streit. Sein Magen hatte es aufgegeben zu knurren. Demütig ergab er sich in ein Schicksal, das seit dem frühen Morgen aus einigen Schlucken Selterswasser bestanden hatte. Julius und Nick liefen die letzten Stufen zu Miriams Wohnung hoch. Als Miriam öffnete, japste Nick.
»Fondue-Hunger! Was gibt es? Putengeschnetzeltes Gemüsespießchen, Rinderfilet?«
Miriam strahlte. »Viel besser, eine Delikatesse. Mangos, Pfirsiche, Birnen, Ananas, Erdbeeren, getrocknete Feigen, Haselnüsse und süße Kreppstreifen. Alles eingetaucht in eine wundervolle Soße. Extra für euch Herumtreiber. Ein Schokoladenfondue.«
Thank you. Thank you.